So, muss ein bisschen aufbauen. Hier vorne ist ja auch schon ganz viel aufgebaut. Ist gar nicht so ohne bei dem Thema Israel hier. Ich möchte nochmal hinweisen, es gibt ja das Quiz nachher und es könnte sein, dass der eine oder andere Hinweis während der Predigt auf Lösungen kommt. Also es lohnt sich allein schon aus dem Grund, auf die Predigt aufzupassen. Ja. Ja. Wie sagt man guten Tag auf Hebräisch? Ja, Shalom. Shalom sehen wir hier vorne auf dem Stein hier. Da steht Shalom. Also das ist halt eine andere Schrift, die wird auch verkehrt rum geschrieben. Und ja, das wäre zum Beispiel, ich sehe noch was anderes. Wir haben noch so einen Leuchter hier. Der hat 7 Arme. Und auf Hebräisch heißt dieser Leuchter die Menorah. Könnte man sich auch zum Beispiel mal merken, ne? Was sehen wir da noch? Ich sehe hier eine Flagge, natürlich auch von Israel. Und vielleicht hat sich der eine oder andere schon gefragt, was ist denn das für ein Emblem hier in der Mitte? Das ist, wisst ihr was? Das ist der Davidstern, genau. Der Davidstern, der hat übrigens einen Papa gehabt, der hieß Isai. Ja. Ich werde über einen Psalm predigen, der auch schon angeklungen ist bei der Begrüßung hier. Es ist der 33. Psalm, Vers 12. Übrigens ist es nicht der längste Psalm, der längste ist der Psalm 119. Der hat 176 Verse und das ist ein Vers mehr, als der Abraham alt geworden ist. Ja. So, okay, das mal genug der Hinweise. Man kann sich ja auch nicht alles merken, das ist klar. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist. Dieses Volk, das darf sich gratulieren, das darf auch ein bisschen stolz sein. Nicht auf sich selber, sondern auf die unwahrscheinliche Stellung, die es hat. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist. Dem Volk, das er, also Gott, zum Erbe erwählt hat. Ich habe ein bisschen recherchiert, mache ich immer im Internet, so vor Predigten auch, und habe gefunden, dass dieser Vers speziell in Amerika sehr oft gepredigt wird. Und das Thema ist dann immer die Liebe zum eigenen Land, zu Amerika. Ja, also und da habe ich so leise gezuckt, wo ich das gemerkt habe, weil ich so dachte, guck an, also hat Gott Amerika erwählt? Das passt ja irgendwo nicht so richtig. Also es macht sich bezahlt, nicht nur einen Vers zur Kenntnis zu nehmen und das gleich auf sich zu beziehen, wenn man in die Bibel guckt. Dann ist gut, auch nochmal so die 2 Verse vorher und 2 Verse danach zu gucken, um zu sehen, wem ist denn das eigentlich gesagt? Und Rolf hat schon darauf hingewiesen, das ist nicht irgendwem gesagt, das ist nicht Amerika gesagt, sondern es geht um Israel. Und heute ist der Israel-Sonntag, ist übrigens jedes Jahr nach dem liturgischen Kalender der evangelischen Kirche, der 10. Sonntag nach Trinitatis. Israel, da haben wir es hier vor uns. Israel, das habt ihr ja auch schon gemerkt und vielleicht hat es euch ein bisschen so beunruhigt. Israel kann ja zweierlei bedeuten, 2 ganz verschiedene Sachen. Ihr seht hier vorne Flagge. Ich habe hier einen Staat gezeigt auf der Karte. Also Israel kann bedeuten einen Staat im Nahen Osten. Wir haben auch Informationsmaterial dankenswerterweise bekommen von der israelischen Botschaft, wo man sich informieren kann über dieses Land. Das kann man mitnehmen, ist hier auf einem Tischchen zu sehen am Ausgang und auch ja Informationen, also etwas, eine Zeitschrift auch. Wie heißt die Zeitschrift, Helga?
Israel heute.
Israel heute. Darf man umsonst mitnehmen? Also ist so im Format vom Spiegel ungefähr. Die ganz aktuelle. Jawohl, dankeschön. Also ein Staat im Nahen Osten. Dieser Staat ist ja so ungefähr so groß wie Hessen, von der Bevölkerung her etwas mehr. Mittlerweile 8 Millionen Menschen leben dort. Und davon sind 3/4 Juden. 3/4, 1/4 ist anders. Araber sind auch ganz viele Illegale zugewandert in den letzten Jahren aus Afrika und aus aller Herren Länder, die dort Arbeit suchen. Und es kann natürlich auch bedeuten, und das zeigt das rechte Bild hier, ein Volk. Ein Volk, das außer in Israel in der ganzen Welt zerstreut lebt, schon seit Jahrtausenden zerstreut lebt und eine Religion hat, die auf dem Alten Testament basiert, das ja auch schon mehr als drei Viertel unserer Bibel hier ausmacht. Ein Volk, 14 Millionen Menschen gehören nach der aktuellen Statistik dazu. Viele denken hauptsächlich an den Staat Israel. Und der Staat, so ein Staat, wenn ein Volk einen Staat hat, dann ist es natürlich der sichtbarste Ausdruck, dass dieses Volk überhaupt existiert. Na, hätten wir den Staat nicht, dann wäre Israel viel weniger in den Medien. Das ist ganz klar. Und dieser Staat versteht sich als die eigentliche Heimat aller Juden. Und das Bestreben dieses Staates ist, möglichst alle Juden hier anzusiedeln. Allerdings muss man auch sagen, einer von vier Israelis ist kein Jude, gehört nicht zum Volk Israel, sagte ich schon. Und allerdings, wenn wir auf die Karte hier gucken, das Orange hier, das ist Israel. Das Hellorange ist Westbank steht hier und Gazastreifen. Das sind besetzte Gebiete. Das gehört offiziell nicht zum Staat Israel. Aber wenn wir jetzt eine Karte des alten Israels drauflegen würden, ne, aus der Zeit des Alten Testaments, dann würden wir feststellen, dass nur die Randgebiete zum heutigen Staat Israel dazugehören. Die Kerngebiete, das ist ganz stark hier, was Westbank hier heißt, also Samaria und Judäa. So bezeichnet es auch der israelische Staat. Also der Anspruch ist da, eigentlich gehören diese Gebiete auch nach wie vor dazu, auch wenn es politisch keine Möglichkeiten gibt, das sich anzueignen. Es leben ja auch fast 2 Millionen Araber in diesen Gebieten. Also, das Kernland Israels gehört gegenwärtig nicht zum Staat und mehr als die Hälfte der Juden wohnen nicht in Israel, sondern hauptsächlich in Amerika gegenwärtig. Aber auch wir in Deutschland haben zum Beispiel über 100.000 Juden mittlerweile bei uns, die größtenteils aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion zu uns gekommen ist. Und wenn ich über Israel predige, dann predige ich in erster Linie über das Volk Israel und erst in zweiter Linie über den Staat Israel. Das Volk hat es immer gegeben. Dieses Volk ist ein lebendiger Hinweis, ein lebendiger Beweis, kann man sagen, auf die Existenz Gottes. Aber diesen Staat, den gibt es erst seit 65 Jahren und davor hat es viele Jahrhunderte keinen jüdischen Staat gegeben. Wie man Israel lieben kann. Man muss ja Israel nicht lieben, viele tun es nicht. Viele betrachten Israel als einen Fremdkörper. Wir wissen, wie das ist, wenn wir einen Fremdkörper im Auge haben zum Beispiel, dann ärgert es einen und man versucht, das irgendwie rauszukriegen. Und da hat es viele, viele Beispiele in der Geschichte gegeben. Unsere Großeltern, unsere Urgroßeltern, viele von ihnen haben Israel gehasst. Es fing an mit dem Boykott jüdischer Geschäfte vor 70 Jahren. Interessanterweise gibt es wieder einen Boykott jüdischer Waren, leider. Und es endete in Auschwitz. Die beiden Stolpersteine, die hier abgebildet sind, sind übrigens die Steine von zwei unserer Mitbürgerinnen, die Rosa und die Lotte Schlösser. Ich glaube, sie wohnten in der Schlossgasse. Sie sind hier mit den Geburts- und Sterbedaten versehen und sie wurden beide 1942 in Auschwitz ermordet. In Hemsbach gab es diesen Hass also auch. Das waren natürlich die Nazis, aber leider gab es auch christlichen Judenhass. Und den hat es immer wieder gegeben und ich muss es zu unserer Schande eigentlich sagen, es gibt ihn. Man sagt, Gott habe dieses Volk, das er ursprünglich einmal auserwählt hat, verworfen und dieses Auserwähltsein der Kirche übertragen. Man sagt, die Juden, die haben unseren Heiland ermordet. Und so wurde Hass gesät und Hass begründet. Luther hat zum Völkermord an den Juden aufgefordert. Würde Luther heute leben und würde er heute das Gleiche sagen, wie er damals gesagt hat, er würde ins Gefängnis kommen dafür. Traurig aber war, es geht auch ohne Liebe zu Israel. Warum sollten wir Israel lieben? Zunächst einmal sollten wir Israel lieben, weil die beiden Behauptungen, die Juden haben unseren Heiland ermordet und Gott hat sie enterbt, nicht stimmen. Nicht die Juden haben Jesus ans Kreuz gebracht, sondern einige Juden. Wenn man die Berichte im Neuen Testament ganz unvoreingenommen liest, dann muss man sagen, es sind einige gewesen, die das gefordert haben, dass Jesus gekreuzigt wird. Und wenn man dann ein bisschen noch weiter liest im Neuen Testament, stellt man fest, Petrus und die anderen Apostel standen Auge in Auge mit den Mördern Jesu und boten ihnen die Botschaft des Friedens an, haben ihnen das Evangelium verkündigt. Und die haben ganz klar gesagt, ihr habt ihn ans Kreuz gebracht, aber Gott hat ihn auferweckt. Er ist eure Hoffnung. Er ist euer Messias. Wendet euch ihm zu, tut Buße und fangt ein neues Leben an. Gott hat sie nicht enterbt. Sie bleiben sein auserwähltes Volk. Man kann es nachlesen. Wer es möchte, im Neuen Testament, im Römerbrief, die Kapitel 9 bis 11, sehr, sehr ausführlich widmet sich Paulus diesem Thema. Warum soll man Israel lieben? Weil natürlich das Liebesgebot allen Menschen gilt. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das gilt allen Menschen und Juden sind Menschen. Und weil unsere Vergangenheit als Deutsche uns ganz besonders in die Pflicht nimmt. Klar. Aber hauptsächlich, weil Gott dieses Volk auserwählt hat. Und diese Auserwählung fing an, bevor es dieses Volk überhaupt gegeben hat. Alles fing mit einem Mann an, mit Abraham. Gott hat auch vorher schon, vor Israel, versucht, der Welt das Heil zu bringen, aber es hat nichts gefruchtet. Und dann hat Gott diesen Mann erwählt, den Abraham, als Keimzelle sozusagen. Er sagt zu ihm, ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Ich will segnen, die dich segnen. Und wer dich verwünscht, den will ich verfluchen. Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Gott hat ihn, den Abraham, den Alten, der nebenbei bemerkt, ich sagte es, glaube ich, schon 175 Jahre alt geworden ist, zu einem Volk gemacht. Zu seinem Volk gemacht. Und dieses Volk hat bis heute einen überproportional hohen Einfluss auf die Geschicke der Welt. Da braucht man nur in die Zeitung zu gucken. So ein kleines Volk im Nahen Osten. Und immer wieder kommt es in die Schlagzeilen hinein. Wer dieses Volk segnet, der ist selber gesegnet. Der größte Segen ist aber, dass Gott seinen Sohn durch dieses Volk der Menschheit gegeben hat. Unser Jesus war kein Deutscher. Unser Jesus war kein Europäer. Man stellt sich Jesus immer so vor, so mit blonden Locken oder so. Aber würde man jetzt wirklich eine Abbildung von ihm haben, wäre ein Orientale. Wenn er den Mund aufmachen würde, würde er nicht Deutsch reden, er würde Aramäisch reden. Er war ein Israelit, ein Jude. Er war nicht Jesus, er war Jeshua. Und die an ihn glauben, sagen Yeshua HaMashiach, Jesus der Messias, der Christus. Jesus hat sich nie von seinem Volk gelöst, hat nie gesagt, mit diesem Volk will ich nichts mehr zu tun haben. Er hat es trotz allem geliebt. Ja, er hat über dieses Volk geweint. Als er in die Stadt hineingeht, in der letzten Woche seines Lebens, da heißt es von ihm im Lukas-Evangelium, Kapitel 19, Vers 41 bis 42. Als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sagte, wenn doch auch du an diesem Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringt, jetzt aber bleibt es vor deinen Augen verborgen. Weinen tut man nicht über einen Feind. Weinen tut man über einen Menschen, der einem sehr, sehr nahe steht. Und genau das tut Jesus. Und so hat es Paulus auch gesehen, der selber übrigens auch ein Jude war. Er, von ihm steht im, oh, das ist natürlich falsch hier, nicht in der Apostelgeschichte, sondern im Römerbrief, Kapitel 9, Vers 2. Ich bin voller Trauer, unablässig leidet mein Herz, wenn ich an Israel denke und an den Unglauben. Und er sagt, wenn ich könnte, ich würde das Anrecht, dass ich in den Himmel komme, würde ich diesem Volk übertragen. Wenn es irgend gehen würde, ich würde es machen. So sehr hatte dieses Volk geliebt. Jetzt, wie sollen wir Israel lieben? Indem wir es oder sie zuallererst als Gottes auserwähltes Volk sehen. Das ist das Allererste. Wenn es in die Nachrichten kommt, wenn ihr Juden begegnet, Israelis. Israel ist nicht, vielleicht nicht das Beste, nicht das Edelste, das in jeder Hinsicht überragende Volk. Viele lieben Israel, weil sie sagen, so, das ist einfach das allerbeste Volk. In jedem Volk gibt es gute und böse Menschen. In unserem Volk, in eurem Volk, wenn ihr zu einem anderen gehört, in Israel ganz genauso. Jedem richtigen Juden wäre es eher peinlich, wenn er mit solchen Fans zu tun hätte. Bei verschmähter Liebe kann das ja auch sehr schnell in Hass umschlagen, wie das Beispiel Martin Luther zeigt. Er hat zuerst sehr viel von den Juden gehalten und er wollte ihnen unbedingt seine Bibel bringen, er wollte mit ihnen diskutieren und das Ergebnis war negativ und es schlug um in einen absoluten Hass den Juden gegenüber. Gott selbst sieht Israel anders. Er sieht Israel realistisch. Und er sagt, nicht deshalb, weil ihr zahlreicher werdet als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt. Denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte. Denn darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharaos, des Königs von Ägypten. Weil er barmherzig ist. Deswegen ist es das auserwählte Volk. Also es ist nicht irgendwie besonders begabtes Volk. Könnte sein, dass es begabt ist. Es ist ein Hightech-Land. Aber das ist nicht der Grund. Der Grund, warum wir Jesus lieben, ist viel stabiler, viel solider. Es rührt einfach in der Barmherzigkeit Gottes. Er ist treu und er steht zu seiner Erwählung, weil er sich selber nicht verleugnet. Die Liebe Gottes, die dringt uns dazu, Israel auch zu lieben und nichts anderes. Erkennen wir doch, dass unsere eigenen Wurzeln als Christen in Israel liegen, in der erwählten Liebe Gottes. Das sind unsere eigenen Wurzeln. Wenn wir in die Geschichte hineinblicken, ist es nicht so, dass es im ersten Teil der Bibel im Alten Testament um Israel geht und im zweiten Teil im Neuen Testament plötzlich um die Nichtjuden. Das stimmt gar nicht. Wenn man die Bibel liest und den Übergang liest, dann geht es auch im Neuen Testament erstmal um Israel, um die Juden. Als die Gemeinde entstand, war das eine rein jüdische Angelegenheit. Und es war die ganz große Frage, ob überhaupt das denkbar ist, dass Nichtjuden auch dazu gehören konnten. Das wurde lange diskutiert. Als die Gemeinde entstand, eine jüdische Angelegenheit. Jerusalem war eine messianisch-jüdische Gemeinde, würden wir heute sagen. Und erst danach kamen ganz zaghaft die ersten Nichtjuden dazu. Erst ganz wenige und dann immer mehr. Erst in Apostelgeschichte 15, also ganz, ganz weit hinten, so 15, 17, 18 Jahre nach der ersten Gemeinde, da war das gang und gäbe, dass Nicht-Juden auch dazu gehörten. Da brach die Mauer zwischen Juden und Heiden endlich ein. Und die Bibel der ersten Christen war ganz selbstverständlich das Alte Testament. Dazu kamen die Unterweisungen der Apostel. Und als die Apostel älter wurden und langsam wegstarben, da fing man an aufzuschreiben, damit nicht verloren geht, was sie von Jesus gehört hatten. Erst später wurde die Gemeinde ausgegrenzt von der jüdischen Gemeinde und die Kirche hat sich später das nichts nehmen lassen und hat sich seinerseits von den Juden abgegrenzt. Durch die Jahrhunderte haben viele Juden zur Gemeinde gehört. Wahrscheinlich geht ihre Zahl in die Millionen. Nur sehen wir das heute gar nicht mehr, weil sie dadurch, dass sie ausgestoßen worden sind, eben aufgegangen sind in der Gemeinde. Auch heute gibt es eine wachsende Zahl Gläubiger, Jesusgläubiger Juden in Israel. Man spricht von 8.000 bis 15.000. Das ist eine große Zahl. Eine Viertelmillion in Amerika. Auch in Deutschland gibt es Jesusgläubige israelitische Gemeinden. Die nächste ist in Heidelberg. Wir lieben Israel, weil sie Gottes auserwähltes Volk ist. Und das Zweite, müsste eine 2 sein hier. Wir lieben Israel, indem wir uns dafür einsetzen, dass es Jesus oder Jeshua als Messias erkennen kann. Es gibt nur einen Weg zum Vater. Und das ist eine Person, das ist Jesus Christus, das ist der Glaube an ihn. Es gibt auch für Juden nur einen Weg zum Vater und der geht über Jesus und es gibt keinen anderen Weg. Dieser Weg ist für alle Menschen, für Juden, für Heiden, für Deutsche, für Holländer, für Amerikaner, für alle derselbe. Nicht durch Abstammung, auch nicht durch Abstammung von Abraham. Das war die gängige Vorstellung zur Zeit Jesu. Wir gehören zu Abraham. Wir sind gerettet. Nein, sagt Jesus, das ist vielleicht nach dem Fleisch so, aber nicht nach dem Geist. Ihr seid mitnichten gerettet. Petrus, der Jude, der sagt zu einer Gruppe von Juden in der Apostelgeschichte 4, Vers 11 und folgende, Jesus ist der Stein, der von euch Bauleuten verworfen wurde, der aber zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil zu finden. Denn es ist uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollten. Das sagt er nicht auf dem Times Square, das sagt er nicht auf dem Pariser Platz in Berlin, das sagt er mitten in Jerusalem, auf dem Tempelgelände. Und das sollte uns zu denken geben. Mission unter Juden ist so alt wie die Gemeinde selbst. Dabei geht es nicht um Macht oder um Konkurrenz. Es geht nicht darum, dieses Volk zu verdrängen oder aufzulösen. Im Gegenteil. Es geht um ein Menschenrecht. Jeder soll das Recht haben, die gute Nachricht zu hören. Keiner soll ausgeschlossen sein. Erst recht Israel nicht. Ihm kommt das einfach zu als ein Recht. Paulus, auch ein Jude, er schreibt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Zuerst den Juden, aber ebenso den Griechen. Und konsequenterweise, wenn er in neue Städte kam, das Evangelium verkündet hat, wo ist er zuerst hingegangen? Na, in die Synagoge, zu den Juden. Er hat es ganz, ganz wörtlich genommen. Die gute Nachricht geht unbedingt die Juden an. Leider wird das aus jüdischer Sicht nicht als Menschenrecht verstanden, sondern als Bedrohung. Es gibt Rabbiner, die sagen, wenn Christen Juden von Jesus erzählen, dann ist das die Fortsetzung des Holocaust. Sie weisen es ganz entschieden zurück. Und Paulus hat gesagt, obwohl sie Gottes geliebtes Volk sind, sind sie Feinde des Kreuzes. Ganz, ganz nüchtern. Rabbiner sagen, ein Jude, der an Jesus gläubig wird, ist ein toter Jude. Und er wird unverzüglich ausgeschlossen. Messianische Gemeinden in Israel werden von orthodoxen Gruppen drangsaliert. Es fliegen Steine. Es kommt zu Übergriffen. Und die Reaktion ist, dass messianische Gemeinden alles dafür tun, um nicht rauszugehen, sondern um nach wie vor als Juden erkennbar zu bleiben. Sie vermischen sich nicht. Sie tun das aus der Überzeugung, aus der Liebe zum eigenen Volk heraus. Sie tun das in dem Wissen, nur so haben sie eine Chance, ihresgleichen zu erreichen. Gottes geliebtes Volk. Das hat natürlich mit der schwierigen gemeinsamen Geschichte zu tun. Wir Christen, ihr Juden, mit Vorurteilen, mit Grausamkeiten, mit Verfolgung. Das Kreuz ist für uns ein gutes Zeichen, für sie ist es ein Zeichen der Bedrohung, noch von den Kreuzzügen her. Selten, dass wir selber mit Juden zu tun haben. Wie können wir uns dafür einsetzen, mit der Geschichte, dass sie ihren Jeschua als Messias erkennen? Es ist ihr Jeschua. Wir sollten Juden nicht missionieren. Ich komme jetzt und habe etwas und zeige dir, ich bin besser. Missionieren ist ein Kampfbegriff geworden. Meine Religion ist besser als deine. Aber wir sollten Zeugnis ablegen. Wir können sagen, diesen Unterschied hat Jesus in meinem Leben gemacht und er ist für mich zum Messias geworden. Und ich bitte dich, überleg doch einmal, ob der nicht auch dein Messias sein könnte. Über das, was Anhänger des Christentums alles verbrochen haben, kann man sich aufregen. Aber was durch Jesus in unserem Leben anders geworden ist, das kann niemand bestreiten. Es gehört Vertrauen dazu, dass der Geist Gottes etwas daraus macht. Und wer mit Juden zu tun hat, die sehr gut zu Hause sind, im Alten Testament, in den Prophetien, dem möchte ich gerne eine Buchempfehlung hier loswerden, von Arnold Fruchtenbaum, Messianische Christologie. Das ist überschaubar vom Lesen her, so 150 Seiten, ist über den Büchertisch auch zu haben. Arnold Fruchtenbaum, Messianische Christologie, ich lege es aus, ihr könnt da mal schauen. In Gottesdiensten wie diesem beten wir für Israel. Es gibt jüdisch-messianische Gemeinden, Heidelberg, aber auch in Karlsruhe, in Frankfurt. Man kann sie besuchen, besucht sie doch mal. Man kann ihnen signalisieren, ihr seid Juden, wir sind Goyim, nicht Juden, aber wir gehören zusammen durch unseren gemeinsamen Messias. Wir sind unterschiedlich, aber wir sind nicht mehr getrennt, Gott sei Dank. Wie können wir Israel trotz allem noch lieben? Indem wir sie als Gottes Volk, als geliebtes Volk sehen und indem wir uns dafür einsetzen, dass sie ihren Jesus als Messias erkennen. Amen.